Liebe Kinder, hier nun die Auflösung des dritten Kapitels. Nur der Bote konnte wissen, dass Titos Vater Quintus Flavius Clemens heißt. Viertes Kapitel: Gefährliches Pflaster. Onkel Primus saß im Schatten der Arkaden auf einem Korbstuhl, das verletzte Bein auf einem Hocker vor sich ausgestreckt. Er war so sehr in die Lektüre einer Buchrolle vertieft, dass er Fabia zunächst nicht bemerkte. Erst als sie sich deutlich räusperte, blickte Onkel Primus auf. »Ah, meine Lieblingsnichte kommt ihren armen, kranken Onkel besuchen«, sagte er schmunzelnd. »Wie geht es deinem Bein?«, erkundigte sich Fabia. »Tut es immer noch weh?« »Danke der Nachfrage. Es ist schon viel besser. Der Doktor sagt, der Knochen würde gut heilen. Allerdings meint er, es würde noch eine Weile dauern, bis ich wieder richtig laufen kann.«
»Ich wollte dich etwas fragen, Onkel«, kam Fabia gleich zur Sache. »Sind dir auf deinen Reisen je Skorpione begegnet?«
»Skorpione? Hast du noch nie welche gesehen?«
»Doch, letztes Jahr entdeckte Titus einen winzigen Skorpion unter einem Stein. Aber der krabbelte ganz schnell davon. Sind sie gefährlich?«
»Nein«, Onkel Primus lachte, »die fürchten sich vor uns. Nur in Afrika gibt es Riesenskorpione, die auch für Menschen tödlich sein können. Ich kann mich noch gut erinnern, wie es war, als einer meiner Soldaten dort von einem Skorpion gestochen wurde. Der Mann bekam hohes Fieber und lag wochenlang im Delirium. Diesen Tieren geht man besser aus dem Weg.«
»Hüte dich vor Skorpionen«, murmelte Fabia leise.
»Kennst du die Geschichte von Orion?« Fabia schüttelte den Kopf. »In manchen Gegenden Griechenlands erzählt man sich, dass Orion, ein Sterblicher, einst in Liebe zu einer Göttin entbrannt war. Die Jagdgöttin Artemis konnte dies nicht ertragen und schickte ihm aus Rache einen Skorpion. Das Tier stach zu und tötete Orion mit seinem giftigen Stachel. Zeus, der Gott, den wir Jupiter nennen, hatte Mitleid mit ihm und warf Orion und den Skorpion als Sternbilder in einen Himmel, wo sie heute noch zu sehen sind.«
»Der Onkel gähnte. Der Kräutertee, den mir der Doktor gegen die Schmerzen verschrieben hat, macht mich schrecklich müde. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, bei den Skorpionen. Da gibt es auch noch die ägyptische Göttin Isis. Manche Leute glauben, sie würde sich mit 7 Skorpionen vor dem Gott Seth, der ihren Bruder ermordete, schützen.« Onkel Primus' Stimme wurde immer schleppender, seine Augen fielen zu. Sorgfältig deckte Fabia ihn zu und schlich auf Zehenspitzen zurück in ihr Zimmer.
»Da ist Rufus«, stellte Titus den Botenjungen seiner Schwester vor, als er nach seinem Besuch im Bad wieder nach Hause zurückgekehrt war.
»Und?«
Fabia schaute den rothaarigen Jungen erwartungsvoll an. »Wer war der Mann, der dir die Botschaft gegeben hat?«
Rufus zuckte mit den Schultern. »Keine Ahnung, habe ich noch nie vorher gesehen.«
»Wie? Das ist alles?« Sie musterten die beiden Jungen enttäuscht.
»Ein bisschen weiter sind wir schon gekommen. Rufus wohnt nämlich in der Subura«, verkündete Titus. »Er weiß, wo das Miethaus des Antonius steht.«
»Willst du etwa in die Subura gehen? Bleibt uns doch gar nichts anderes übrig.«
»Vielleicht hast du recht«, überlegte Fabia, »obwohl ich diesen Plan für verrückt halte. Und du«, wandte sie sich an Rufus, »kennst du dich dort aus?«
»Klar doch. Die Insula, die ihr sucht, liegt ganz in der Nähe von dem Haus, in dem ich wohne.«
»Na, auf was warten wir dann noch? Lasst uns losziehen!«
Fabias Abenteuerlust siegte. Korax räusperte sich. »Euer Herr Vater hat mir strikt verboten, mit euch in die Subura zu gehen.«
»Oh, Vater ist meilenweit entfernt, in Bovilae. Der muss es doch gar nicht erfahren. Außerdem liegt es ja in seinem Interesse, dass wir mehr über diese Angelegenheit herausfinden.«
»Ist dieser Koloss eigentlich immer bei euch?« Rufus musterte den Sklaven, dem eine hässliche Narbe quer über die Wange lief, ganz misstrauisch.
Titus nickte.
»Ja, das ist Korax. Und du? Hast du keine Sklaven?«
»Aber ich?« Rufus lachte. »Meinst du, Das im Ernst? Was denkst du eigentlich, wie viel Sklaven kosten? Das können wir uns nicht leisten. Euer Korax wird sich aber sicher als nützlich erweisen. Es kann ja nie schaden, einen Leibwächter zu haben, besonders in der Tsubura. Vorsicht! Rufus packte Fabia am Arm und zog sie in einen Hauseingang. Mit lautem Krachen landete ein Blumentopf auf dem Straßenpflaster genau an der Stelle, von der sie kurz gestanden war. Wie versteinert starrte Fabia auf den Scherbenhaufen. Das ist ja gerade noch einmal gut gegangen. Titus atmete erleichtert auf. Passiert öfters hier, erklärte Rufus den Geschwistern. Doch besser ein Blumentopf als ein voller Nachttopf. Sie folgten Rufus in eine schmale Gasse, die zwischen zwei hohen Mietshäusern entlang führte. Eine Abkürzung, grinste der Botenjunge, als er die ängstlichen Blicke der Geschwister sah. Er bog nach links ab und führte sie einige Stufen hoch durch einen schmalen Durchgang, bis er schließlich vor einem Türmchenhaufen stehen blieb. Da müssen wir drüber. Was ist denn hier passiert? Schnaufte Titus, der sich dicht an Rufus' Fersen heftete. Ja, hier stand vor einigen Wochen noch ein Haus, ist eingestürzt. Herabfallende Blumentöpfe, Nachttöpfe, einstürzende Häuser, sonst noch was? Fabia schaute Rufus fragend an. Ja, ab und zu brennt ein Haus auch nieder, wenn Mieter heimlich in ihrer Wohnung kochen. Und wieso sollten die Leute denn nicht kochen? Wegen der Brandgefahr ist es verboten, in den Wohnungen Feuer zu machen. Deswegen gibt es hier ja so viele Tavernen und Imbissstuben. Wer hungrig ist, kauft sich einfach einen Teller Linsensuppe mit Brot und isst sie am Straßenrand. Auf der anderen Seite der Ruine stießen die Detektive auf eine breite Straße mit zahlreichen Läden. Dort, Rufus deutete auf ein Mietshaus, das ist das Haus des Antonius. Titus blickte die Hauswand hoch. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, in welchem der 6 Stockwerke der Mann wohnt. Brauchen wir nicht. Fabia ging zielstrebig auf eine der Werkstätten zu, die sich im Parterre zur Straße hin öffneten. Siehst du die Marmorblöcke vor dem Laden? Giton ist doch Steinmetz. Vor lauter Staunen konnten sie den Mann, der gerade dabei war, einen Steinblock mit Hammer und Meißel zu bearbeiten, zuerst nicht sehen. Fabia stieg vorsichtig über die winzigen Steinsplitter, die auf dem Boden lagen. Der Steinmetz blickte auf. «Bin beschäftigt!» knurrte er und rieb sich den Schweiß von der Stirn. «Sind Sie Giton?» Der Mann nickte. «Wer will das wissen?» «Was wissen Sie über Skorpione?» fiel Titus gleich mit der Tür ins Haus. Der Mann ließ den Hammer auf den Boden fallen und starrte seine Besucher mit weit aufgerissenen Augen an. «Skorpione! Ich habe noch nie etwas von Skorpionen gehört!» Korax, der hinter Titus stand, verschränkte seine Arme und musterte den Mann mit einem grimmigen Blick. «Mein Sklave ist übrigens ein ehemaliger Gladiator. Er ist berühmt für seine Kampfeslust.» «Ach ja!» Die Hand des Steinmetz zitterte, als er seinen Hammer vom Boden aufhob. «Wissen Sie immer noch nichts über Skorpione?» Der Mann überlegte. Sein Blick schwankte zwischen Korax und Titus hin und her. «Wenn ich es mir so recht überlege, dann weiß ich vielleicht doch etwas.» «Na dann schießen Sie mal los.» «Vor einigen Wochen arbeitete ich in der Villa einer gewissen Calpurnia Felix, einer reichen Witwe, die am Palatin wohnt. Ich fertigte eine Statue für ihr Speisezimmer an. Statilius, ein Maler, hat zufällig zur gleichen Zeit auch dort gearbeitet. Calpurnia Felix wollte an den Wänden ihrer Bibliothek neue Fresken und stellte ihn ein. Eines Tages erzählte mir der Maler, dass er während der Arbeit etwas äußerst Wichtiges herausgefunden habe.» «Und was war das?» fragte Titus neugierig. «Wenn ich das nur wüsste!» Der Steinmetz zuckte mit den Schultern. «Alles, was er mir verriet, war, dass eine gefährliche Verbrecherbande, die sich Skorpione nennt, angeblich einen Riesen-Coup plant. Er hatte Angst und wollte einen Anwalt einschalten. Und dann ist er plötzlich spurlos verschwunden. Ach ja, er hat mir vorher noch das hier gegeben.» Giton lockerte einen Stein in der Wand und zog
ein zusammengefaltetes Papier aus dem Loch hervor. Die Detektive studierten das Dokument. Sieht wie der Plan eines riesigen Hauses aus, stellte Fabia fest. Ja, erwiderte der Steinmetz, es ist der Plan von Calpurnias Villa. Vielleicht wollte der Maler markieren, wo er seine Entdeckung gemacht hat, überlegte Rufus. Es war in der Bibliothek, das weiß ich noch. Und wo ist die Bibliothek auf dem Plan? Der Mann betrachtete die Zeichnung und runzelte die Stirn. Keine Ahnung, ich kann euch die Lage nur beschreiben. Wenn man das Haus durch den Haupteingang betritt, muss man die dritte Tür rechts nehmen. Ein kleines Durchgangszimmer führt in einen winzigen Säulenhof. Dort biegt man nach links ab, geht durch einen schmalen Korridor, bis man zum Peristyl kommt. Durch die erste Tür rechts gelangt man von dort in einen Gang, der nach links durch das Sklavenquartier führt. Nach der Küche, das ist die vierte Tür, biegt man rechts in einen Raum ein. Wenn man dieses Zimmer wieder durch die zweite Tür verlässt, gelangt man in einen Raum, der rechts auf einen langen Korridor hinausführt. Dort sind sechs Türen. Die Bibliothek befindet sich hinter der fünften Tür von rechts. Fabia verfolgte die Hinweise Gitons auf dem Plan. Ich weiß, wo die Bibliothek liegt, verkündete sie und deutete auf den Plan. Schau dir den Plan genau an. Welcher Raum ist die Bibliothek der Calpurnia Felix? Viel Glück!